ist nämlich ein Geldstück hier vorne hingerollt. Und während den ganzen Ansagen hatten die das Ziel, das Geldstück wiederzubekommen, ohne dass es jemand merkt. Das war total lustig und passt sehr gut zu dem Beispiel, was du vorhin gesagt hast. Ich habe ein Ziel, ich weiß, was ich will. 130 Quadratmeter zum Beispiel. Nee, ein Quadratmeter für 130 Euro. Ich habe ein Ziel, ich will dahin, ich weiß, was ich will. Aber wie komme ich da jetzt hin? Ohne dass es jemand merkt. Muss man hier den Präsenter rausholen. Wir haben ja als Christen auch Ziele, Lebensziel oder Dinge, geistliche Dinge, die wir verstanden haben, die wir begriffen haben, dass wir die umsetzen wollen, dass wir die erreichen wollen. Und die Frage ist tatsächlich, wie komme ich jetzt an mein Ziel? Und was hält mich davon ab, dieses Ziel zu erreichen? Und manchmal fühlt sich das, was wir als Christen in unserem Alltag erleben oder sehen, anders an als das, wovon wir eigentlich wissen, dass es die Wahrheit ist. Und das ist so ein bisschen auch das Thema von heute Morgen. Und ich habe zur Verdeutlichung mal einige Bilder mitgebracht. Und ich hoffe, dass wir die jetzt gleich hier sehen werden. Also, was seht ihr hier? Ganz eindeutig sind das auf diesem Bild krumme Linien, oder? Ganz klar, sieht man. Ich werde jetzt mal jetzt überprüfen, ob diese Linien wirklich krumm sind. Dieser Zollstock ist gerade, das kann ich euch versichern. Und wir gucken jetzt mal, wie sich das mit den Linien verhält.
Hallo?
Ist ja auch gerade. Sieht aber anders aus. Diese Linien sind eindeutig nicht parallel, oder? Sieht man ja. Ganz klar. Sie sind krumm und schief, oder? Ganz klar.
Also hier haben wir 10. Ah, auch 10.
Sieht doch auch anders aus, als es in Wirklichkeit ist, oder? Und das hier gefällt mir am besten, ja. Ein heilloses Durcheinander oder ein Kuddelmuddel. Keine gerade Linie im ganzen Bild, oder? Eindeutig.
Komisch. Sieht hier auch gerade aus.
Die Realität ist anders, als es aussieht. Und einen Versuch möchte ich noch mit euch machen. Dafür brauche ich jetzt jede einzelne Hand, die hier im Raum vorhanden ist. Ich möchte euch bitten, ihr könnt dazu sitzen bleiben, dass ihr mal beide Hände nach vorne ausstreckt und die Daumen nach oben macht. Das zum einen ist schon ein sehr lustiges Bild. Und jetzt versuchen wir mal was. Versucht mal so ein bisschen euch gegen irgendeine weiße oder einfarbige Fläche auszurichten mit euren Daumen. Und dann macht bitte ein Auge zu. Mit dem verbliebenen offenen Auge schaut ihr den gegenüberliegenden Daumen an. Also Moment, das Auge ist zu, das ist offen, den Daumen gucke ich an. Und jetzt bewegt den anderen Daumen so ganz langsam hin und her und guckt mal, was passiert. Irgendwann, wenn ihr den langsam hin und her bewegt, werdet ihr was feststellen. An irgendeiner Stelle verschwindet der Daumen. Und es sieht aus, als hättet ihr diesen Daumen nicht mehr. Probiert es mal so lange, bis ihr es bemerkt. Ich glaube, Arthur, du musst langsamer sein, sonst verpasst du den Moment. Der ist ganz klein, der ist ungefähr nur eine Daumenbreite dick, dieser Moment, wo du nur einen Daumen hast. Also sieht jetzt aus, als würden wir hier alle Pi mal Daumen irgendwas versuchen. Was wir jetzt mit den Daumen probiert haben, ist zu gucken, wo unser blinder Fleck ist. Ihr habt jetzt also alle, die nur einen Daumen gesehen haben, haben den blinden Fleck gesehen. Und was ganz spannend ist, man kann das, ist sehr schwierig, vielleicht könnt ihr das in Ruhe nachher nochmal zu Hause ausprobieren. Wenn ihr zum Beispiel das vor einer Stelle macht, wo an der weißen Wand ein Nagel ist, dann wird diese Stelle weiß erscheinen. Und nicht der Nagel, der eigentlich an der Wand ist. Und die Erklärung dafür ist ganz einfach. Unser Gehirn projiziert an diese Stelle eine Farbe, von der sie vermutet, dass sie dort sein wird. Wenn ihr also vor einer weißen Wand diese Übung macht, dann wird euer Gehirn annehmen, aha, alles außenrum ist weiß, ich gehe davon aus, diese Stelle ist auch weiß. Im normalen Leben macht unser Gehirn das von ganz alleine. Unser Gehirn nimmt an, das wird wohl so sein. Das, was ich kenne, ist das, wovon ich annehme, dass das auch so ist. Bei den anderen Bildern ist es ganz genauso. Unser Gehirn hat ganz viele Vorausgaben und Erfahrungen gemacht, womit es das Gehirn beurteilt, wie Dinge sein werden. Und manchmal entsprechen diese Dinge überhaupt nicht der Realität. die Realität war eine ganz andere als das, was wir sehen, weil unser Gehirn das, was es kennt, mit dem vergleicht, was es jetzt im Moment wahrnimmt, und manchmal passt das einfach nicht zusammen. Wir sind auf dieses Thema heute gekommen, weil wir uns genau diese Frage gestellt haben. Welche Stimmen halten wir eigentlich für wahr? Was ist eigentlich die Realität? Welche Überlegungen, welche Gedanken, welche Erfahrungen bestimmen eigentlich unser Handeln und prägen das, was wir tun und auch, was wir denken? Viele Sachen haben wir in der Theorie als gut erkannt. Das ist ein schönes Ziel. Italien, da will ich hin. Und die Frage ist, warum fällt es mir dann manchmal so schwer, diese Dinge auch in meinem Leben umzusetzen und am Ziel auch anzukommen? Und ich möchte damit einsteigen, dass wir genau über diese Frage nachdenken. Was ist eigentlich die Realität, in der wir leben? Wir leben ja in einer geistlichen Realität als Christen. Und die ist ja nicht von der Hand zu weisen. Wir leben in einer geistlichen Realität. Und viele Punkte kennen wir und manche Dinge werde ich gleich noch ansprechen. Aber ich glaube, dass genau das, was wir eben gesehen haben, manchmal passiert. Unser Gehirn überlagert diese geistliche Realität, die heißt Realität, weil sie real ist, überlagert diese geistliche Realität mit dem, was es vielleicht aus seinen eigenen Erfahrungen, aus den Überzeugungen und so weiter kennt und meint, also das müsste bestimmt so und so sein. Und ob das dann mit der Realität übereinstimmt oder nicht, das ist eben oft eine ganz andere Frage. Die erste Frage also, in welcher geistlichen Realität leben wir als Christen? Und ich habe einige Bibelstellen gefunden und es gibt in der Bibel massenhaft Bibelstellen. Und das lohnt sich, glaube ich, wirklich da mal auf die Suche zu gehen, zu gucken, was ist die geistliche Realität, in der wir als Christen leben? Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns einfach Bibelstellen angucken. Weil was Gott in seinem Wort sagt, ist Realität. Und ich kann viel erzählen, aber was Gott in seinem Wort sagt, da können wir uns wirklich dran festhalten und das können wir wirklich über unserem Leben ausrufen. Und die erste geistliche Realität, in der wir leben als Christen, ist, dass wir in Jesus Christus eine neue Identität haben. Das bedeutet, ist jemand in Christus, dann ist er ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das ist eine Realität. Das ist nicht ein Vorschlag. Wer in Christus ist, der soll mal gucken, ob er vielleicht eine neue Identität bekommen kann. Nein. Er ist eine neue Kreatur. Das, was ich früher war, bin ich nicht mehr. Ganz real. Das, was ich vor meiner Entscheidung für Jesus war, bin ich nicht mehr. Das ist wie im Zeugenschutzprogramm. Ich bin eine neue Identität. Martin Luther soll das mal so gesagt haben. An seiner Tür wurde geklopft und er wurde gefragt, wohnt hier Dr. Martin Luther? Und dann soll er geantwortet haben, nein, hier wohnt Jesus Christus. So konsequent ist das gemeint. Der alte Philipp Mauer, den gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch den neuen Philipp Mauer, eine neue Kreatur, eine neue Identität durch Jesus Christus in ihm. Das heißt, ich lebe nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist eine geistliche Realität. Und ich glaube allein über diesen Vers, ich glaube, über den können wir wochenlang nachdenken. Was bedeutet es eigentlich, dass Jesus in mir lebt? Mit allem, was Jesus ist, alle Aussagen, die in der Bibel, im Neuen Testament, im Alten Testament über Jesus stehen, leben in mir. Mir ist gegeben alle Macht und so weiter. Das lebt in dir als Christ. Das ist eine geistliche Realität. Es tut mir leid, dass es ein bisschen klein ist. Ich habe heute auch einige Folien mit viel Text und ich hoffe, dass ihr das alle lesen könnt. Und zwar sind wir eine neue Kreatur, sind wir eine neue Identität, damit wir Gott zur Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Das ist ein wunderbarer Luxus, den Gott sich da gönnt. Wir sind eine neue Kreatur. um für Gottes Herrlichkeit zu leben, um ihn zu verherrlichen. Die zweite geistliche Realität, in der wir leben, wir sind gerecht gesprochen vor Gott und wir sind versöhnt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist eine geistliche Realität, in der wir leben. Und als Ergänzung direkt den nächsten Vers. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Das ist eine geistliche Realität, dass es keine Verdammnis gibt für diejenigen, die in Jesus Christus sind, die an Jesus Christus glauben, die ihn in seinem Herzen haben. Da steht nicht, es gibt weniger Verdammnis. Es wird alles nicht so schlimm, wenn du an Jesus geglaubt hast in deinem Leben. Eine geistliche Realität für unser Leben ist, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Das bedeutet ganz real, dass uns Gott unsere Sünden, unsere Fehler, unsere Unzulänglichkeiten nicht mehr anrechnet. Das ist eine geistliche Realität, dass unsere Sünden vor Gott keinen Bestand mehr haben, keinen Einfluss mehr haben. Unsere Fehler trennen uns nicht mehr vor Gott. Das ist eine geistliche Realität. Und ich habe das Gefühl aus meiner eigenen Erfahrung, dass diese geistliche Realität oft zu wenig Einfluss auf unser Leben hat, auf unseren Blick auf uns selbst hat. Unsere Sünden, die da sind, unsere Fehler, die da sind, unsere Unzulänglichkeiten, die nicht von der Hand zu weisen sind, haben keinen Einfluss auf den Blick, den Gott auf dich hat. Du stehst vor Gott mit einer weißen Weste und diese weiße Weste hat eine Teflonbeschichtung. Das heißt, die Fehler, der Schmutz, die Sünden haften nicht an dir, fallen ab. Du stehst vor Gott mit einer weißen Weste. Das ist eine geistliche Realität. Wir sind versöhnt mit Gott. Und das bedeutet, dass wir auch untereinander versöhnt sein können. Unsere Beziehungen versöhnt sein können, weil wir versöhnt sind mit Gott. Und die dritte geistliche Realität. Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Und wir dürfen uns auf Gottes Verheißung für mein Leben stellen. Jeder von euch darf sich auf die Verheißungen Gottes stellen. Und dafür einen etwas längeren Bibelvers, den ich wunderbar finde, weil er mir einfach nur Mut macht und mich unheimlich ermutigt. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich weiß nicht, warum er das tut. Ich weiß nicht, was für ein Interesse Gott an meinem kleinen Leben haben könnte. Es ist mir unbegreiflich. Aber eine geistliche Realität ist, dass er es einfach tut. Dass er sich für mich interessiert. Dass er sich für mein Leben interessiert. Dass er einen Plan für mich hat. Nicht für alle, sondern für mich und für dich. Und ich weiß nicht, warum. Aber es ist eine geistliche Realität, in der wir leben. Das sind nur drei Punkte und ich wette, wir würden noch viele andere Punkte finden, geistliche Realitäten, die eine echte Realität sind, die nicht von der Hand zu weisen sind. Es ist jetzt nur zum Verdeutlichen, in welcher geistlichen Realität wir leben. Und demgegenüber möchte ich das stellen, was uns eigentlich oft viel mehr zu schaffen macht und was eigentlich oft unseren Blick viel mehr überlagert. Wie dieser weiße Fleck über unserem Daumen, die Realität überlagert wird von unserer eigenen Realität. Die geistliche Realität, die wir kennen, von der wir in der Bibel lesen, die hat oft so wenig Einfluss auf mein Leben. Und ich leide darunter unter dieser Erkenntnis, weil ich das Gefühl habe, Mensch, du machst es dir doch nur unnötig schwer. Dein Leben ist nur unnötig schwer, weil du die geistliche Realität, weil die keine Bedeutung in deinem Leben hat. Gottes Gedanken über mein Leben beeinflussen mein konkretes Handeln oft nur sehr wenig. Ich habe vorhin von dem Auto erzählt, das uns kaputt gegangen ist. Und das ist eine echte Notsituation, eine schwierige Situation finanziell für ein Missionswerk. Meine Reaktion, als ich die Diagnose bekommen habe. Erstmal habe ich gewartet, erstmal gucken, was der ADAC sagt. Okay, ADAC sagt, sieht schlecht aus. Aber vielleicht sagt die Werkstatt was anderes. Okay, Werkstatt sieht schlecht aus. Meine erste Reaktion, Telefon, Autohaus, wir brauchen einen Mietwagen. 9 Sitzer muss es sein, am besten in einer Stunde verfügbar. Oh, sieht schlecht aus, schade. Okay, ich nächstes Autohaus, Autovermietung, Europcar. Habt ihr schon mal versucht, einen 9-Sitzer Mietwagen zu bekommen und zwar sofort? Geht nicht. Und dann, ich war ganz kurz davor. Ach so, die Fahrer sind erst 20. Ja, ist ganz schlecht. Das geht gar nicht. Nicht beim 9-Sitzer. Beim Kleinen wird es gehen, aber nicht beim... Aber wie dumm war ich eigentlich, ne? Mein erster Anruf galt dem Herrn Grimm, nicht dem von dem Märchen, sondern dem vom Autohaus. Ist ein befreundeter Autohändler, der macht uns immer gute Angebote. Aber wieso soll mir denn der Herr Grimm helfen können und nicht der Herr Jesus? Wieso ist mein erster Anruf beim Herrn Grimm und nicht beim Herrn Jesus? Wie dumm bin ich denn eigentlich gewesen? Wen rufen wir zuerst an, wenn wir krank sind? Erst den Arzt, dann die Mutter wahrscheinlich oder Schwiegermutter, je nachdem. Ob wir einen medizinischen Rat brauchen oder jemand, der auf die Kinder aufpasst. Das ist böse. Und dann irgendwann unter ferner Liefen, ach ja, lass uns doch mal dafür beten, vielleicht wird es dann ja besser. Wie dumm sind wir eigentlich? Ja? Wieso ist nicht unser erster Anruf Gott, sondern Arzt? Wieso leben wir nicht in dieser geistlichen Realität, die wir eigentlich doch kennen? Was mich ein bisschen beruhigt bei dieser ganzen Thematik, das Problem ist damit nicht gelöst, aber es beruhigt mich, dass Paulus das gleiche Problem hat wie wir. Das macht es nicht besser, aber ich weiß wenigstens, ich bin nicht allein. Paulus bringt das auf den Punkt. Er sagt, das Gesetz ist gut, weil es vom Geist Gottes kommt. Ich aber bin als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Der alte Adam, also der alte Philipp Mauer, der noch nicht Jesus in seinem Herzen hat, der hält sich an dieser Realität fest, die er kennt. Das, was er gewöhnt ist. So wie bei den optischen Täuschungen. Unser Gehirn orientiert sich an dem, was es kennt. Und Martin Luther, ich zitiere ihn zum zweiten Mal, sagt, gewiss wird in der Taufe der alte Adam ersäuft, aber das Biest kann schwimmen. Er hat das einfach, der macht das gut, der Luther, er ist prägnant. Welche Gründe kann es denn dafür geben, dass uns dieser alte Adam so voll durchschlägt in unserem Leben? Ich habe mal so ein paar Gründe gesucht und gefunden und ich bin sicher, wir würden, wenn wir zusammentragen, noch viel, viel mehr Gründe finden, wieso der alte Adam immer wieder auftaucht, das Biest. Der erste Grund, vielleicht traue ich Gott zu wenig zu. Mein Problem, die Gegner, die Bewohner des Landes, das ich einnehmen möchte, die wirken wie Riesen. Vielleicht sind sie sogar. Vielleicht sind die Probleme viel größer als ich. Ich möchte die Probleme, die uns gegenüberstehen, überhaupt nicht kleinreden. Wer ein Problem hat, für den ist das ein echtes Problem. Und das ist ein echter Riese. Gleiches Beispiel. Kaputtes Auto, kein Geld, ist ein echter Riese, der vor einem steht. Das ist eine Frage der Perspektive. Ob ich Gott zutraue, mit dem Riesen klarzukommen, oder ob ich es ihm nicht zutraue. Das führt zu dem zweiten Grund. Ich nehme meine eigene Kraft und meine Größe als Maßstab. Das ist ja natürlich auch das, was ich kenne. Ich weiß ja, was ich kann und was ich mir zutrauen kann. Und ich weiß auch, was ich nicht kann. Und wenn ich diese Kraft als Maßstab nehme, dann habe ich schon von vornherein verloren. Die Kundschafter, die zurückgekommen sind, haben gesagt, das sind Riesen. In den ihren Augen sind wir wie kleine Heuschrecken. Und wir sind auch kleine Heuschrecken. Das sehen die nicht nur so, das ist auch so. Das Größenverhältnis ist so. Heuschrecken meinen die damit sicherlich nicht in der finanzpolitischen Sicht, sondern kräftemäßig. Gegen einen Riesen bin ich nur eine kleine Heuschrecke. So haben die Kundschafter das erlebt. Keine Chance, schaffen wir nie im Leben. Der dritte Grund. Dinge halten mich fest. Oder ich halte Dinge fest, die mich fesseln, die mir ein Bein stellen. Der Teufel schläft nicht. Gestern sind wir zu uns ins Dorf reingefahren und dann habe ich auf einem Parkplatz so ein kleines Feuer gesehen. Da stand auch jemand, da stand auch ein Auto und ich dachte, das sieht sehr kontrolliert aus, was da passiert. Ich habe den Rauch schon gesehen, ich dachte, alles klar, bei uns ist dieses Wochenende Kerb. Was an einem Kerb-Wochenende in dem Dorf passiert, muss man nicht verstehen. Da passieren manchmal komische Dinge. Wir sind weitergefahren und wenn wir dann weiter zu uns nach Hause fahren, kommen wir am Feuerwehrhaus vorbei und da sprangen die Kameraden gerade in ihre Autos und kurz danach hört man schon Tatütata. Ich vermute, sie sind dorthin gefahren. Ja. Wenn es nicht brennt, muss die Feuerwehr auch nicht ausrücken. Wenn du das Gefühl hast, immer wieder bekommst du einen kalten Eimer Wasser ins Gesicht. Der Teufel hat wirklich auf mich abgesehen. Der will mir immer ein Bein stellen. Der will mich immer einfangen, immer fesseln. Und wenn ich jetzt genau gedacht habe, jetzt habe ich es geschafft, zack, die nächste Keule. Wo nichts brennt, muss man auch nichts löschen. Es ist eher ein gutes Zeichen, wenn der Teufel es auf sich abgesehen hat. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass in dir was brennt, was ihm ganz gehörig zu schaffen macht, was ihn ganz, ganz besonders stört. Der dritte Grund, warum der alte Adam manchmal mehr Auswirkungen hat auf unseren Alltag als die geistliche Realität, in der wir leben. Wir glauben den Lügen des Teufels mehr als den Zusagen Gottes in unserem Leben. Die Kundschafter haben Lügen erzählt und die Leute haben es geglaubt. Der Teufel flüstert dir ein, dass du klein bist, dass du schwach bist, dass du unwichtig bist, dass du ein Sünder bist, ein Nichtsnutz ist, dass Gott mit dir sowieso nichts anfangen kann und überhaupt, was bildest du dir überhaupt ein? Und wir glauben den Lügen des Teufels mehr als den Zusagen Gottes in unserem Leben. Und das stellt uns ein Bein und das sorgt dafür, dass die geistliche Realität, in der wir leben, nicht so viel Einfluss hat in unserem Alltag. Die letzte Realität, die oft durchschlägt, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe doch ein Recht darauf. Aber wer sagt denn eigentlich, dass ich ein Recht darauf habe, gesund zu sein? Wer sagt denn, dass ich ein Recht drauf habe, genug Geld zu haben, genug zum Leben zu haben? Wer sagt denn, dass ich ein Recht habe, in einem schönen Häuschen zu wohnen, eine glückliche Ehe und eine gesunde Familie zu haben? Wer sagt denn, dass ich ein Recht auf diese Dinge habe? Die meisten Dinge, die wir haben, sind doch Geschenke Gottes, sind doch Gnade, sind doch völlig unverdient. Wir haben doch gar kein Recht darauf. Da stellt mir selbst ein Bein, wenn ich mir einbilde, ich habe ein Recht auf diese Dinge. Wie lösen wir diesen Konflikt? Und ich meine, es ist ein Konflikt. Ich in meinem Leben erlebe das als Konflikt. Die geistliche Realität auf der einen Seite und die Realität in meinem Leben auf der anderen Seite. Wie viel Einfluss hat die geistliche Realität auf meinen Alltag? Wie viel überdeckt das, was mein Gehirn kennt, was ich kenne, was ich schon erfahren habe, eigentlich die geistlichen Wahrheiten, die über mein Leben ausgesprochen sind. Und Paulus wusste es, dass er diesen Teufelskreis, in dem er sich befindet, nicht selbst aus eigener Kraft durchbrechen kann. Dieses, ich will es doch und ich genau dann, wenn ich es am meisten will, schaffe ich es am wenigsten. Ich weiß, was gut ist und tue das Böse. Das Gute, was ich will, tue ich nicht, sondern das Böse. Paulus hat eine Lösung und seine Lösung ja, ist eigentlich so einfach, aber so weit weg oft. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Da finde ich mich auch gut wieder und vielleicht ihr auch in dieser Aussage. Was bin ich für ein elender Mensch? Ich kriege es einfach nicht gebacken. Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Und die Lösung ist, die Antwort ist, Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, Jesus Christus, unser Herr. Paulus weiß diesen Kreislauf aus Erkennen, Aufstehen, Loslaufen, Hinfallen, Aufstehen, Loslaufen, Hinfallen, den kann ich nur dann durchbrechen, wenn mein Blick stramm auf Jesus ausgerichtet ist und nirgendwo sonst hin. Ich habe ein Zitat aus dem aus dem Bibelprogramm GLOW. Und dort haben die das gut zusammengefasst. Wenn Paulus sich verloren fühlte, kehrte er zum Beginn seines geistlichen Lebens zurück, indem er sich daran erinnerte, dass Jesus Christus ihn schon befreit hatte. Wenn Sie über die Verlockung der Sünde verwirrt oder verunsichert sind, dann folgen Sie dem Beispiel des Apostel Paulus. Danken Sie Gott, dass er Ihnen durch Jesus Christus Freiheit gegeben hat. Lassen Sie sich durch die Realität der Macht Christi stärken und zum Sieg über die Sünde führen. Die Macht Christi ist eine Realität. Die Lösung der beiden Kundschafter, von denen wir gehört haben, ist nicht auf der Folie, sondern lese ich nur vor. Also die Vorgeschichte, das, was wir jetzt nicht gehört haben, erst eben sollten Sie das Land anschauen, dann sollten Sie berichten. Und Sie haben berichtet, es ist toll, es sieht gut aus, große Früchte. Aber die Menschen sind riesig. Und die Mauern und die Städte sind befestigt. Und sowieso und überhaupt, das ist unmöglich. Wir sind in der Unterzahl, es ist nicht zu machen. Und die Israeliten fangen an zu schreien und sich zu beschweren und sagen, oh nein, jetzt sterben wir hier. Jetzt werden wir im Kampf sterben. Wären wir doch nur schon in der Wüste gestorben. Ja. Wie bescheuert dieser Gedankengang ist. Aber so sind wir ja oft, ja. Oh nein, das werde ich nie schaffen. Oh, wäre ich nur schon und so weiter. Und zwei haben begriffen, was für eine geistliche Realität eigentlich dahinter steckt und haben begriffen, was Gottes Realität in dieser Situation ist. Das ist jetzt Kapitel 14, ab dem Vers 6. Zwei der Spione, Josua und Kaleb, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Das Ziel ist gut. Das lohnt sich, dafür zu kämpfen. Das lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Milch und Honig. Gibt ja, ich denke, immer wenn ich Milch und Honig, dann denke ich an die Seife, Milch und Honig. Kennt ihr die? Das erinnert mich immer sowohl das eine an das andere, als auch das andere an das eine. Ich glaube, die Seife ist eine gute Gedankenstütze für das Land, in dem Milch und Honig fließen, um uns daran zu erinnern, dass das Gott für uns bereit hat und parat hat. Die beiden sagen, wir können uns auf die Verheißung Gottes stellen. Er hat uns verheißen, wir sollen da rein, also wird das sicherlich kein Problem sein. Und dann ihr absolut schlagendes Argument, der Herr ist mit uns. Was kann uns jetzt noch passieren? Der Herr ist mit uns. Die Macht Gottes ist realer als meine eigenen Gedanken über meine Schwäche oder Stärke. Die Macht Gottes ist real. Der Herr ist mit uns. Der Herr ist mit dir. Ich vergesse das zu oft, dass diese geistlichen Realitäten den Einfluss haben müssen auf mein Leben. Oder andersrum, weil ich es so oft vergesse, haben sie keinen Einfluss auf mein Leben. Experten, wenn man den Experten glauben kann, dann dauert es ungefähr 21 Tage, sich etwas Neues anzugewöhnen, sich eine neue Gewohnheit oder etwas Neues zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Und dann ist das Neue sozusagen das Bekannte und lagert sich über das, was vorher bekannt war. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie wir die geistlichen Realitäten, die über unserem Leben ausgesprochen sind, zu unseren Alltagsrealitäten werden lassen. Indem wir sie eben nicht mal lesen und sagen, ach ja, das klingt ja schön, das klingt ja gut. Und dann kriegst du vergessen. Nächstes Thema, nächstes Problem, nächster Riese, nächster Motorschaden oder. Könnte vielleicht eine Lösung sein, dass ich mir die geistlichen Realitäten Gottes so lange in Erinnerung rufe, bis sie zu einer Gewohnheit geworden sind. 21 Tage am Stück. Vielleicht Milch- und Honigseife jetzt einkaufen und hinstellen und jedes Mal beim Händewaschen denken, ach ja, das Land, in das ich ziehen soll, in dem fließen Milch und Honig und der Herr ist mit uns. Und wenn die Seife, weil man so genießt, schon vorher dann einfach noch eine zweite Packung kauft, bis die 21 Tage voll sind. Vielleicht ist das ein Schritt in die richtige Lösung, dass wir diese geistlichen Realitäten einfach wirklich zu einem Teil unseres Lebens machen. und sie damit zu unseren Gewohnheiten werden. Ich möchte mit einem Zitat schließen. Wir haben es eben schon ganz kurz gesehen. Das hat mich letzte Woche sehr angesprochen und ich glaube, es passt auch zu diesem Thema. Weil bei alledem wissen wir, dass es eben nicht unsere eigene Kraft ist. Nicht unser eigenes Erinnerungsvermögen, was nach 21 Tagen endlich funktioniert. Nicht unsere eigene Realität, die sich über die geistliche Realität langen kann. Sondern letztendlich ist es einfach nur Jesus, der das in uns wirken kann. Und der Blick auf Jesus, der uns in diese Richtung reinbringen kann. Max Lucado schreibt, brauchen Sie eine Bestätigung? Und ich glaube, wir brauchen oft eine Bestätigung. Mindestens 21 Mal. Dann müssen Sie nur am Kreuz innehalten und sich an Folgendes erinnern. Der Schöpfer des Universums hat sich entschieden, lieber für Sie zu sterben, als ohne Sie zu leben. Das ist eine Tatsache. Das ist eine Realität. Eine geistliche Realität, in der wir leben als Christen. Und wenn wir in diesem Strudel sind, in dieser Spirale nach unten, in die Negativgedanken, dann ist vielleicht dran, einen Punkt zu setzen und zu sagen, stopp, ich muss jetzt am Kreuz innehalten. Ich muss jetzt ans Kreuz und ich muss auf Jesus schauen. Und vielleicht ist jetzt eine Gelegenheit im Lobpreis. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auf Jesus schauen und innehalten. Aber dass es eben sich nicht darauf beschränkt. Nicht einmal auf Jesus schauen, sondern es muss eine Gewohnheit sein, dass mein erster Anruf nicht Herr Grimm ist, sondern Herr Jesus, wenn wir das so in einem Satz zusammenfassen wollen. Amen.